Sie hören Kontrafunk aktuell am Ostermontag, dem 6. April 2026. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Hinter den Kulissen der NATO rumort es. US-Präsident Donald Trump lässt keine Gelegenheit aus, über das Bündnis herzuziehen, und auch innerhalb der Europäischen Union sprechen längst nicht mehr alle Partner mit gleicher Zunge. Ein Sonderfall bildet Österreich. Das Land ist Mitglied der EU, aber nicht der NATO und es ist neutral. Wie es sich im Ernstfall eines Angriffs auf andere EU-Länder verhalten würde, ist Gegenstand erhitzter Diskussionen. Mit Günter Geindl, österreichischer General im Ruhestand, blicken wir auf die aktuelle Verfassung der NATO im Allgemeinen und auf den Sonderstatus seiner Heimat. Während dem syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa beim Empfang in Deutschland der rote Teppich ausgerollt wurde, ist die Lage in Syrien noch keineswegs stabil und gemütlich. Vor allem nicht für die Christen im Land. Es gibt aktuelle Nachrichten zu Übergriffen gegen die religiöse Minderheit. Christian Solidarity International setzt sich für Christen in Syrien ein. Der Pfarrer Peter Fuchs, Geschäftsführer der Organisation in Deutschland, wird uns die aktuelle Situation schildern. Ein überlanges Wochenende, Schokolade im Überfluss und das sichere Zeichen, dass der Frühling vor der Tür steht. Ostern mag fast jeder. Allerdings steht für eine Mehrheit der eigentliche Ursprung dieser Tage im Hintergrund, wenn Sie ihn überhaupt noch kennen. Die Bedeutung von Ostern aus christlicher Sicht wird auch in der Schule kaum mehr vermittelt, während Feiertage anderer Religionen wie Ramadan ausführlich besprochen werden. Die ÖVP-Politikerin Caroline Hungerländer hat diese Entwicklung lange beobachtet und wurde nun politisch aktiv. Wir sprechen mit ihr über ihren Vorstoß. Wer nichts Übles treibt, der kann doch problemlos unter seinem Klarnamen im Internet auftreten. Das ist die Position einiger in der aktuellen Debatte in Deutschland. Warum es nicht ganz so simpel ist, sagt Oliver Gorus im Kommentar zum Tag. Soweit unsere Themen in dieser Stunde. Sicherheit galt in Europa lange Zeit als eine Art Naturgesetz. Doch das Fundament, auf dem diese Sicherheit ruht, bekommt tiefe Risse. Während Donald Trump die NATO öffentlich als Papiertiger bezeichnet und ranghohe US-Vertreter wichtigen Bündnistreffen fernbleiben, beginnt im Hintergrund bereits ein schleichender Rückzug. Amerikanische Generäle geben wichtige Kommandostrukturen in europäische Hände ab. Gleichzeitig steht die Europäische Union vor einer Zerreißprobe. Der EU-Vertrag verpflichtet die Mitglieder zu allem in ihrer Macht stehenden Beistand im Falle eines Angriffs. Österreich aber verweist beharrlich auf seine Neutralität und will im Ernstfall lediglich zivil helfen. Alles in allem ist die NATO ein Auslaufmodell. Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der das österreichische Bundesheer und die internationale Sicherheitsdiplomatie bestens kennt, General im Ruhestand Günter Geindl. Guten Tag, Herr Geindl.
Ja, guten Tag.
Herr Geindl, wenn Donald Trump nicht mit Kritik spart und Worte wie Papiertiger verwendet und den Wert der NATO für die USA offen in Frage stellt, hat das irgendeine Substanz oder ist das einfach seiner Art und Weise zu kommunizieren zuzuschreiben? Was denken Sie?
Es hat insofern eine Substanz, weil ja generell feststellbar ist, dass alle internationalen Organisationen heute ihre Identität und ihren Zweck irgendwie verlieren. Denken wir nur an die Vereinten Nationen, denken wir an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und genauso ist es auch für die NATO. Offensichtlich stellen Mitglieder und vor allem natürlich Amerika diese Organisationen in Frage. Ich erinnere, Trump hat ja auch die UNO quasi als nicht mehr handlungsfähig bezeichnet oder eigentlich hingewirkt, dass sie nicht mehr handlungsfähig ist. Und so ist auch die NATO meiner Meinung nach politisch nicht mehr als eine Sicherheitsorganisation wahrnehmbar. Aber die NATO hat einen großen Vorteil. Sie hat die integrierte Militärstruktur und das hält, glaube ich, die NATO noch zusammen. Daher ist es zu früh, jetzt zu sagen, die NATO wird sozusagen einen Tod sterben.
Es bleibt allerdings bei den USA nicht nur bei Worten. Die USA haben wichtige operative Hauptquartiere wie Neapel oder Norfolk an Europäer übergeben. Jemand hat mal gesagt, nur US-Generäle können US-Truppen kommandieren. Können Europäer jetzt einfach so diese personelle Lücke füllen?
Ich denke schon, dass das stimmt, dass nur US-Generäle US-Truppen kommandieren können und auch wollen. Ja, ich glaube nicht, dass amerikanische Truppen sich einem Befehl eines europäischen Generals unterstellen, zumindest nicht in der NATO, vielleicht im Rahmen von Peacekeeping-Operationen, wie sie durchgeführt wurden. Nehmen wir an, Kosovo wäre das vielleicht möglich, ja, die im Auftrag der UN die NATO durchführt. Aber für eine echte Verteidigung glaube ich das nicht. Und sie werden auch die zentrale Funktion des SACEURs nicht abgeben. Die Amerikaner brauchen die NATO für ihre Machtprojektion, nicht nur für ihre Führerschaft in Europa, sondern überhaupt für ihre Machtprojektion auch in den Nahen Osten hinein. Und da glaube ich, dass da ja viel diskutiert wird, aber im Kern die NATO für die Amerikaner sehr wichtig ist.
Das heißt, Sie würden nicht einfach unterschreiben, Europa braucht ganz dringend die USA als Schutzschirm, sondern Sie sehen da durchaus auch einen Bedarf der USA umgekehrt an Europa.
Ich würde das nicht unterschreiben, nicht, weil die Europäer wollen ja eine eigene sogenannte strategische Autonomie aufbauen. Das wird nicht möglich sein, solange es die NATO gibt. Ich glaube auch, dass die NATO für Europa momentan noch wichtig ist, aber im Endeffekt muss Europa sich wirklich auf die eigenen Beine stellen. Allerdings, das sage ich auch dazu, das geht nur, wenn es zu einem Friedensschluss mit Russland kommt und zu einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur. Ich erinnere mich noch 1999, nicht? Das war ja in Österreich ein bisschen so die Stimmung, wir wollen der NATO beitreten. Und da haben wir einen Workshop der NATO in Österreich veranstaltet. Ja, und da hat damals der damalige Generalsekretär der NATO, das war der Herr Solana, und der hat damals gesagt, eine europäische Sicherheits- und Friedensstruktur kann nur unter Einschluss Russlands und nicht gegen Russland aufgebaut werden. Und diese Tatsache ist einfach noch immer gültig, weil Russland natürlich für Europa ein ganz wichtiger Partner ist. Und wenn ich mit denen in Konfrontation bin, dann wird es nie eine Sicherheit in Europa geben.
Es gab den Fall einer Übung in Osteuropa ohne US-Führung. Da traten massive Probleme bei Logistik und Kommandostruktur auf. Nun werden Kritiker natürlich das genüsslich auswalzen und sagen, die europäischen NATO-Staaten tun sich ein bisschen schwer, eigenständig einsatzbereit zu sein. Teilen Sie dieses Urteil oder ist das jetzt einfach ein Einzelfall?
Na, das stimmt sicher. Ja, es sind natürlich gewisse Fähigkeiten, das sind ja auch aufgelistet in dem europäischen strategischen Kompass und in diesem Papier für die europäische Verteidigung 2030. Es gibt Fähigkeiten, die die Europäer noch nicht haben oder nicht entwickelt haben. Nur glaube ich, dass vielleicht die Europäer auch das falsche Konzept verfolgen. Ne? Die denken noch immer in Dimensionen des Zweiten Weltkrieges. Ja, also da werden Divisionen verschoben und Brigaden und so weiter. Und da brauche ich natürlich Transportmöglichkeiten. Heute, das sehen wir ja sowohl in der Ukraine als auch jetzt im Krieg im Iran, kommt es natürlich darauf an, Informationshoheit zu haben, ja, auch im Weltraum mit Satelliten. War ja mal ein Ziel der Europäer mit dem System Galileo, ja, das zwar funktioniert einigermaßen, aber militärisch nicht genutzt wird. Und natürlich muss ich mich jetzt darauf konzentrieren, dass es nicht mehr darauf ankommt, mit Divisionen oder Brigaden irgendwelche Bewegungen durchzuführen, weil das gar nicht mehr möglich ist, sondern eben eher auf ein System umzusteigen, nicht wahr? Und Europa soll sich ja verteidigen. Ein System, das also ausnützt die Vorteile des eigenen Geländes und die Möglichkeiten der nationalen Staaten.
Kommen wir auf Ihr eigenes Land zu sprechen. Österreich pocht auf seine militärische Neutralität und will nur zivil helfen, etwa bei Seuchen oder Naturkatastrophen. Aber es gibt eben diesen Artikel im EU-Vertrag, der spricht davon, dass jedes Land in der EU alles in seiner Macht Stehende tun müsse im Falle eines bewaffneten Angriffs. Ist diese österreichische Interpretation im Ernstfall gegenüber Partnern wie Frankreich oder Polen, ist die aus Ihrer Sicht haltbar?
Ja, ich denke, die ist haltbar. Es gibt ja im EU-Vertrag die sogenannte irische Klausel. Das heißt, dass Österreich bestimmen kann, in welcher Form es Beistand leistet. Es ist ja so, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, mit beweglichen militärischen Verbänden da eine Unterstützungsleistung zu geben, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Im Übrigen kann man das, glaube ich, auch nicht vorher bestimmen, sondern es hängt ja immer vom jeweiligen Fall ab. Und es ist ja sogar im NATO-Vertrag im Artikel 5 festgelegt, dass zunächst einmal jeder Staat überlegt und gemeinsam man versucht, die beste Antwort zu finden. Ja. Das Einzige, was die NATO gemacht hat, ist eben die integrierte Militärstruktur, wo sie schon quasi also gewisse Abwehrfälle geplant haben. Aber man weiß nie, wie sich eine politische Situation entwickelt. Und ich glaube, es wird sicher eine abgestimmte Politik möglich sein, wenn die EU das macht, was im EU-Vertrag festgelegt ist, nämlich sich auf die Verteidigung des eigenen Territoriums zu konzentrieren, unter dem Artikel 51 der Selbstverteidigung der Vereinten Nationen.
Es könnte nun natürlich auch Stimmen geben, die sagen, Österreich benimmt sich ein bisschen wie ein Trittbrettfahrer. Man hofft im Ernstfall auf den Schutz der anderen, weil man die Sicherheit vielleicht nicht allein bewerkstelligen kann. Aber selbst ist man nicht bereit, das Risiko zu teilen. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube einmal überhaupt nicht, dass wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu verteidigen. Man glaubt da immer, Russland greift alleine sozusagen Österreich an und Österreich müsste sich doch alleine verteidigen. Wenn ich mal schaue, was also da als Szenario zugrunde gelegt wird, ja, dass Russland wirklich Europa angreifen würde, das ist ein Szenario, das ich für sehr unwahrscheinlich halte. Ich glaube, die Russen wären ziemlich dumm, das zu machen. Ja. Aber dann kommt ja nur eine Teilstreitkraft auf Österreich zu. Und es gibt heute eben durch die Kriegführung mit Drohnen, mit Marschflugkörpern und so weiter, das muss man natürlich üben und auf das muss man sich verlassen. Und es beweist zum Beispiel der Iran jetzt, die haben ja keine Luftwaffe, ja, haben sich aber eben in der sogenannten Mosaikverteidigung, wie sie das bezeichnen, entsprechend unter Ausnutzung ihres Geländes, also schlagen sie die doch schon jetzt 4 Wochen gegen die größte Militärmacht der Welt. Also ich glaube, dieses Argument des Trittbrettfahrers ist ein Argument von westlichen Staaten, stimmt aber nicht, denn wenn das stimmen würde, könnte ich sagen, ganz Europa ist ein Trittbrettfahrer der Amerikaner. Also diese Argumentation sollte man am besten nicht verwenden.
Als Österreicher, der die NATO sehr gut von innen kennt, haben Sie sich jemals schwer getan mit dieser Neutralität oder tun Sie sich heute schwer damit?
Ja, Vertreter Österreichs tun sich vielleicht insofern etwas schwer, weil natürlich diese Neutralität von NATO-Ländern immer wieder kritisiert wird. Ja. Ich bin damals auch, wie ich noch aktiv war, mit der Neutralität gut zurechtgekommen. Und das Interessante ist ja, dass jetzt im Krieg mit dem Iran, der ja eindeutig ein Krieg ist, der kein Verteidigungskrieg ist, ja, Österreich plötzlich die Neutralität wieder entdeckt. Und da gibt es bei uns ja jetzt wieder Diskussionen, nicht wahr, über Überflüge und Durchfuhr von Kriegsmaterial und so weiter. Also ich denke, man sollte da einmal wirklich diskutieren, was wirklich notwendig ist für Europa und sich einmal überlegen, ob die Politik, Russland als ewigen Feind dazu generieren, ob das eine vernünftige Politik ist oder ob man wieder zurückkehren soll zu der Politik, wie wir sie in den 90er Jahren hatten, nämlich dass man versucht, eine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur aufzubauen, hat natürlich zur Voraussetzung, dass ich zuerst einen Frieden in der Ukraine zustande bekomme. Das ist ganz logisch. Aber man muss darüber hinausdenken. Ja. Friede in der Ukraine ist noch kein Friede für Europa. Ja. Also da muss noch viel getan werden.
Wie sieht Ihre Prognose aus bezüglich der laufenden Debatte in der NATO, dieses Tauziehen, dieses Hin und Her, diese Diskussion über ein angebliches Auslaufmodell? Glauben Sie, dass sich das einfach von selbst wieder beruhigt oder besteht da Bedarf an einer aktiven Rolle der Führungskreise in der NATO?
Ich weiß nicht, da ist schwer abzuschätzen, wie die Diskussion weitergeht, aber eines ist schon klar, wir leiden in Europa unter einer totalen Begriffsverwirrung. Ja? Was ist Europa? Was ist die EU? Was ist die NATO, nicht wahr? Und das Ganze leidet eben darunter, dass es nicht klar ist, dass die EU ein eigenes Gebilde ist, wo nur die EU entscheiden soll. Da gibt es immer wieder dann die Koalitionen der Willigen und da wird hin und her argumentiert. Momentan ist sozusagen die Unordnung da und die ist schmerzhaft und wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, langfristig muss die EU ihre eigene Verteidigung in die Hand nehmen und die NATO wieder darauf zurückführen, was sie ganz am Anfang war, ursprünglich 1949, nämlich eine politisch-strategische Partnerschaft zwischen USA und Europa, die nicht ausschließt auch eine Partnerschaft mit Russland. Und das auf politisch-strategischer Ebene und nicht auf militärischer Ebene. Ja. Das Problem ist, dass die EU und die Europäer unter der militärischen Dominanz der Amerikaner stehen. Und das ist eine Situation, wo sie also keine eigenständigen Entscheidungen treffen können.
Über die aktuelle Lage der NATO und die besondere Position von Österreich habe ich gesprochen mit Günter Geindl, General im Ruhestand. Besten Dank, Herr Geindl.
Bitte, gerne.
Der syrische Übergangspräsident al-Sharaa wurde in Berlin von den offiziellen Repräsentanten des Staats empfangen. Gleichzeitig herrscht in den christlichen Dörfern Syriens nackte Angst. Die Bilder, die uns aus einer syrischen Provinz erreichen, zeichnen ein düsteres Bild von der angeblichen neuen Stabilität. In einer Kleinstadt kam es erst vor wenigen Tagen zu schweren Übergriffen. Bewaffnete Gruppen plünderten Häuser, bedrohten Zivilisten und feuerten mit scharfer Munition, offenbar unter den Augen oder gar mit Unterstützung lokaler Sicherheitskräfte. Für die dort lebenden Christen ist das kein Zufall, sondern eine Fortsetzung des Terrors unter neuem Namen. Was bedeutet der Machtantritt von al-Sharaa für die religiösen Minderheiten und welches Signal sendet Deutschland, wenn es den ehemaligen Anführer einer islamistischen Gruppierung auf dem roten Teppich empfängt? Darüber spreche ich heute mit dem Pfarrer Peter Fuchs, dem Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International in Deutschland. Guten Tag, Herr Fuchs.
Guten Tag.
Herr Fuchs, Ihre Organisation berichtet von dramatischen Szenen in einer syrischen Kleinstadt in der Nacht vom 27. auf den 28. März. Was genau ist dort passiert und wie ist die Lage aktuell?
Wir sprechen hier von der Stadt Skalbie. Skalbie liegt nordöstlich von Hama, liegt auch in der Provinz Hama. Skalbie ist eine Stadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern, eine mehrheitlich griechisch-orthodoxe Stadt. Und tatsächlich in der Nacht vom 27. auf den 28. März haben sich dort pogromartige Ausschreitungen gegen Christen abgespielt. Es ging wohl darum, dass zwei junge Männer christliche Mädchen aus dieser Stadt drangsaliert hatten. Jugendliche, also Christen aus Skalbie, haben sich dagegen gewehrt. Und die Racheaktion hat nicht lange gedauert. Es kamen dann große Gruppen auf Motorrädern in die Stadt, haben Geschäfte geplündert, haben Häuser geplündert, haben auch tatsächlich auf christliche Bilder geschossen. Der Hintergrund reicht natürlich noch in die Vergangenheit zurück, denn man muss sagen, dass Skalbie während des Syrienkriegs immer ein Symbol der christlichen Minderheit des Landes war und auch ein Symbol des Widerstands gegen die Terroristen von Al-Nusra-Front und Hayat Tahrir al-Sham, die aus der angrenzenden Provinz Idlib immer wieder auf diese Stadt geschossen haben und dort auch Todesopfer verursacht haben, unter anderem Kinder. Und in Skalbie gab es eben während des Syrienkriegs eine christliche Miliz, die eben auch die Stadt erfolgreich verteidigt hatte Und ich denke, dass hier noch ganz viele Rechnungen offen sind, wie wir es so häufig sehen, im Syrien unter Ahmed al-Sharaa.
Berichten zufolge haben Sicherheitskräfte den Angreifern nicht nur einfach zugesehen, sondern teilweise auch mit ihnen kooperiert. Ist das jetzt einfach ein lokales Phänomen, weil diese Stadt, wie Sie sagen, ein Symbol ist, oder steckt auch System dahinter?
Dahinter steckt sicher System. Wir haben das gesehen vor wenigen Wochen auch in Sidnaya. Sidnaya ist ja auch so eine christliche Symbolstadt. Von Sidnaya hören wir das Gefängnis, aber natürlich Sidnaya ist wesentlich ein christlicher, uralter Wallfahrtsort, eine christliche Stadt, die eben während des Syrienkrieges auch nie von den Dschihadisten eingenommen worden war. Und da hat sich am 22. Februar Folgendes abgespielt. Junge Syrer von anderen Orten kamen nach Sidnaya und haben die Flagge des jetzigen Syriens vom Marktplatz entfernt und haben eine islamistische Fahne gehisst. Die Bürger von Sidnaya haben sich auch da beschwert, haben sich bei den Ordnungskräften beschwert. Das kann doch nicht sein, dass man die Nationalflagge herunternimmt und uns eben so eine dschihadistische, islamistische Flagge hier aufzieht. Und auch da haben die Sicherheitskräfte den jungen Islamisten Recht gegeben und nicht den Christen. Also das ist ein typisches Muster, das wir beobachten, wie übrigens vor wenigen Wochen auch in Homs, wo eine christliche Lehrerin, als sie gerade aus einem Krankenhaus kam, erschossen wurde. Und der Gouverneur von Homs oder der Sicherheitschef hat dann gesagt, ja, das tut ihm leid, das war ein Versehen. Man hatte eigentlich gedacht, dass es eine Alawitin gewesen wäre, die da aus dem Krankenhaus kam. Jetzt war es halt eine Christin, es war ein Versehen. Aber man sieht, wie gesetzlos, wie unverschämt, aggressiv diese Regierungskräfte gegen Christen und eben nicht nur gegen Christen, sondern auch gegen andere Minderheiten wie die Alawiten vorgehen.
Vom heutigen Übergangspräsidenten weiß man, dass er früher eine Islamistengruppe angeführt hat. Gibt es auch einen Zusammenhang zwischen den jetzt aktuell betroffenen Ortschaften unter al-Sharaa?
Also der Zusammenhang, denke ich, ist ganz eindeutig, nämlich der, dass das alles Orte waren, die sich in der Vergangenheit erfolgreich gegen die Dschihadisten gewehrt hatten. Wir sehen das auch noch bei einer anderen Persönlichkeit, dem früheren Bürgermeister von Sadat, Sleiman Khalil, der auch seinen Ort gegen den IS verteidigt hat und jetzt in einer Vergeltungsaktion ins Gefängnis geworfen wurde, schon 2025. Also wir sehen, diese offenen Rechnungen werden jetzt beglichen und man kann in keiner Weise al-Sharaa Glauben schenken, wenn er sagt, dieses neue Syrien wird ein Syrien für alle sein. Wir sehen eindeutig, dieses neue Syrien ist ein Syrien für Dschihadisten und Islamisten. Dieses neue Syrien soll eine islamistische Republik sein oder vielleicht sogar besser gesagt Diktatur, denn al-Sharaa ist ja in keiner Weise demokratisch legitimiert. Das ist die Situation, die wir beobachten, wenn wir auch sehen, dass gerade jetzt im Moment Christen massiv aus der Regierungsverantwortung oder aus der öffentlichen Verantwortung herausgenommen werden. Das heißt, christliche Beamte werden aus ihrem Arbeitsplatz gedrängt, christliche Richter werden aus ihrer Stellung gedrängt. Wir sehen hier einen ganz starken Umbau Syriens hin zu einer islamischen Republik. Das ist die Realität, die die Christen ganz offensichtlich in Syrien wahrnehmen.
Sprechen wir ja von einer Gängelung religiöser Minderheiten, dass man ihnen einfach das Leben schwer macht? Oder würden Sie es schon als eine vielleicht schleichende, aber doch konsequente Vertreibung bezeichnen?
Ich würde schon sagen, dass dieser Vertreibungsgedanke dahinter steckt. Man will ein rein sunnitisches Syrien haben. Die Minderheiten sollten am besten nach Ansicht al-Sharaas und seiner Leute, seiner Kämpfer aus Syrien verschwinden. Ich denke, das ist ihr Mindset, wenn man das so ausdrücken will. Und lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf die Situation des Deutschlandbesuchs al-Sharaas zurückkommen. Wir haben ja gesehen, diese Bilder gingen ja doch um die Welt und waren meines Erachtens auch ein PR-Desaster für die deutsche Bundesregierung, als dort im Ritz-Carlton in Berlin al-Sharaa vor seinen Anhängern empfangen wurde und dann laute und frenetische Allahu Akbar-Chöre zu vernehmen waren. Wir haben recherchiert und wir haben gesehen, diese Leute, die dort Allahu Akbar al-Sharaa zuriefen in Berlin, das waren nicht irgendwelche Zufallsbesucher, das waren handverlesene, eingeladene, durch die syrische Botschaft in Berlin und durch das syrische Außenministerium, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, aus Schweden, aus den Niederlanden. Und die haben ihren neuen Diktator so empfangen, wie man einen dschihadistischen Diktator empfängt, nämlich mit Allahu Akbar rufen. Und das zeigt uns ganz genau, welcher Wind im heutigen Syrien weht.
Diplomatie ist eine heikle Disziplin, immer ein bisschen auch ein Tanz auf Messers Schneide. Was hätten Sie sich denn erhofft konkret von der deutschen Politik? Hätte es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten gegeben, auch heikle Punkte anzusprechen?
Diese Möglichkeiten hätte es gegeben und das wäre auch notwendig gewesen. Ich denke auch, dass man mit Al-Sharaa sprechen muss, schon im Interesse der Minderheiten Syriens und im Interesse auch der humanitären Lage in Syrien, die weiterhin desaströs ist, ganz im Gegensatz zu seinen Versprechungen. Er hat ja gesagt, Syrien wird schnell wirtschaftlich auf die Beine kommen. Ganz im Gegenteil, der Strompreis zum Beispiel ist für die Syrer überhaupt gar nicht mehr zu bezahlen. Na klar, man hätte mit ihm reden müssen und man muss mit ihm reden, die Bundesregierung muss mit ihm reden. Aber man muss immer sehen, ob man einen roten Teppich ausrollt oder ob man seinen Besuch klein und sehr dezent macht. Und ich muss mich eigentlich hier kurdischen Kreisen anschließen, die gesagt haben, Al-Sharaa gehört nicht ins Bundeskanzleramt, sondern Al-Sharaa gehört vor Gericht. Und ich würde sogar noch weitergehen, er gehört eigentlich ins Gefängnis. Wenn wir sehen, was er mit seinen Terrorgruppen Al-Nusra-Front und Hayat Tahrir al-Sham in Syrien angerichtet hat und auch heute noch tut. Denn er ist verantwortlich, was in seinem Land passiert.
Sie fordern also ein Ende der Straflosigkeit nach diesen Ereignissen in Syrien. Wenn jetzt die internationale Gemeinschaft weiterhin wegsieht, beziehungsweise sogar Exponenten hofiert werden von der offiziellen Politik, was bedeutet das für die Zukunft der Religionsfreiheit im Nahen Osten?
Die Religionsfreiheit in Syrien und anderen Ländern des Nahen Ostens, aber ganz besonders in Syrien, ist de facto nicht gegeben. Das muss man deutlich sagen. Und man hat das Gefühl und man vermittelt das Gefühl in diese Länder, dass bei gewissen Interessen, die wir hier im Westen haben, dann die Religionsfreiheit und die Menschenrechte letztendlich doch untergeordnete Werte sind. Und das darf einfach nicht sein. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen dort in Syrien. Noch dazu, wenn wir uns ja bewusst sind, dass in einer Kongressanhörung in den USA deutlich wurde, dass die USA Al-Sharaa seit 2016 unterstützen. Also letztendlich ist es die Verantwortung des Westens, dass Al-Sharaa an die Macht gekommen ist. Und damit ist es natürlich auch unsere Verantwortung, was Al-Sharaa jetzt den Minderheiten in Syrien antut. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, wenn die Situation sich so weiterentwickelt, wie sie sich jetzt schon darstellt, dann werden wir massive Flüchtlingsströme weiterhin nach Deutschland und Europa und Kanada, Australien haben, weil nämlich die Menschen weder einen wirtschaftlichen Aufschwung in Syrien sehen, Al-Sharaa ist dazu nicht fähig, man unterzeichnet allerlei Verträge, aber wenn die Sicherheitslage im Land nicht erreicht werden kann, werden keine Wirtschaftsverträge umgesetzt. Und zweitens, gerade die Christen Syriens wollen aus ihrem Land weg. Und wenn Sie so die Kommentare auch im Internet sehen unter den aktuellen Meldungen, dann schreiben die sehr häufig, wenn ihr tatsächlich Interesse an unserem Schicksal habt, dann holt uns aus diesem Land raus. Wir sehen das auch derzeit in Syrien, wenn ausländische Bischöfe in die Kirchen kommen, dann stehen da christliche Männer mit Zetteln, mit Schildern in der Hand und sagen, holt uns hier raus, bringt uns aus diesem Land raus. Das ist die Situation, die wir so ganz ungeschminkt jetzt beobachten.
Was braucht es neben politischem Druck konkret, um das Überleben der Christen in Syrien langfristig zu sichern? Was können beispielsweise Sie mit Ihrer Organisation derzeit konkret tun?
Ganz wichtig ist, was Sie jetzt auch hier mit uns machen, dass wir die Öffentlichkeit informieren. Man hat ja den Eindruck, dass gerade auch viele der alten Parteien in Deutschland wie CDU, CSU gar nicht genau wissen, was wirklich passiert, beziehungsweise es verdrängen. Wenn die Öffentlichkeit aber informiert ist, müssen auch diese Parteien sich dafür interessieren und die Regierungen. Das heißt, sie müssen dieses Thema immer wieder besprechen. Das ist sehr wichtig. Humanitäre Hilfe ist auch wichtig, die leistet CSI auch neben unserer Advocacy-Arbeit, die humanitäre Hilfe eben für christliche Schulen in Syrien, für die Allerärmsten, denn wie gesagt, im Chaos und in Armut, da leiden die Minderheiten am allerstärksten, gerade natürlich auch dann in unserem Sinn die Christen, für die wir helfen müssen. Also ich glaube, es ist dieser Zweiklang oder Dreiklang, also politische Unterstützung für die Minderheiten, für die Christen Syriens, mediale Unterstützung und natürlich die humanitäre Hilfe, die heute vielleicht noch notwendiger ist denn je, denn Syrien ist wirklich in einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation.
Die aktuelle Lage von Christen in Syrien nach dem Machtwechsel. Zu Gast war der Pfarrer Peter Fuchs. Besten Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Wer eine Klarnamenpflicht im Internet fordert, der unterschätzt die Bedeutung der Anonymität. Sie ist der Schlüssel im Kampf um die Meinungsfreiheit. Der Kommentar von Oliver Goos.
Ein Rechtsanwalt twitterte kürzlich, die Aufregung um eine Klarnamenpflicht im Internet sei ihm unverständlich. Das Netz müsse endlich dem realen Leben angeglichen werden. Schließlich laufe ja auch niemand vermummt durch die Straßen, um unentdeckt zu tun, was er wolle. Ein Satz, der aus konservativer oder linksliberaler Sicht wie ein Seufzer der Erleichterung klingt. Endlich Ordnung, endlich Klarheit, endlich Gesichter zu Namen. Wer so argumentiert, hat aber offenbar noch nie die Folgen einer wirklich kritischen öffentlichen Meinungsäußerung am eigenen Leib gespürt. Ich trete hier und auf X selbst mit Klarnamen auf, mit allen Konsequenzen und verstehe aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, sehr gut und offenbar besser als mancher Jurist, warum Millionen Menschen darauf bestehen, anonym lesen und schreiben zu dürfen. Denn Anonymität ist kein Feigheitsausweis. Sie ist das technische Pendant zur Verfassungsgarantie des Artikels 5 Grundgesetz, die Freiheit der Meinungsäußerung ohne Angst vor staatlicher oder privater Repression. Private Repression betrifft zum Beispiel den Arbeitsplatz. Gerade Beamte und Lehrer geraten immer wieder in Disziplinarverfahren, wenn sie sich kritisch zu politischen Themen äußern. Suspendierungen und Verfahren folgen, weil Loyalität zum Dienstherrn höher gewichtet wird als freie Meinungsäußerung. Ohne Anonymität bliebe nur, die Klappe gleich ganz zu halten. Selbstzensur ist die leise Strangulation des Pluralismus. Wer einmal erlebt hat, wie ein Chef oder eine Behörde private Posts gegen einen verwendet, versteht, Klarnamenzwang ist kein Schutz der Debattenkultur, sondern einer ihrer Sargnägel. Noch brutaler wirkt die Sippenhaft. Wer unter Klarnamen kritisiert, riskiert nicht nur sich selbst. Die Familie wird zur Zielscheibe. Doxing-Aktionen, die Veröffentlichung privater Adressen, Telefonnummern und Familienfotos treffen regelmäßig Politiker, Journalisten, Publizisten und deren Angehörige. Anonymität schützt nicht nur den einzelnen Kritiker, sie schützt auch die Unbeteiligten, die mit ihm verbunden sind. Sie verhindert, dass aus einer legalen Meinungsäußerung eine existenzielle Bedrohung für Kinder und Partner wird. Besonders intim und existenziell wird dieser Schutzbedarf bei den wirklich persönlichen Themen des Lebens. Millionen Menschen nutzen das Netz, um offen über schwere Krankheiten, sexuelle Identität, Beziehungsprobleme oder psychische Krisen zu sprechen. Dinge, die sie niemals unter ihrem echten Namen mit Familie, Partner, Freundeskreis oder Arbeitgeber teilen würden. Besonders dramatisch zeigt sich dies bei suizidalen Krisen. In Deutschland sterben jährlich rund 10.000 Menschen durch Suizid. Viele Betroffene berichten in suizidpräventiven Foren und anonymen Chats, dass der geschützte Austausch mit anderen Leidensgenossen ihnen überhaupt erst ermöglicht hat, über ihre Verzweiflung zu sprechen und den entscheidenden Schritt zur professionellen Hilfe zu wagen. Mancher Austausch war buchstäblich lebensrettend. Anonymität senkt die Hürde, die viele sonst vom Reden abhält. Perfide wäre auch die Wirkung auf Whistleblower und investigative Quellen. Ohne die Möglichkeit, anonym oder pseudonym zu sprechen, wären Skandale wie die zahlreichen Verfehlungen des ÖRR oder Cum-Ex nie in diesem Umfang ans Licht gekommen. Der Stuttgarter Anwalt Eckhard Seid, der als Whistleblower interne Dokumente weitergab und dadurch den milliardenschweren Cum-Ex-Steuerraub aufdeckte, wurde in der Schweiz sogar wegen Wirtschaftsspionage verurteilt. Ein Signal, das potenzielle Informanten abschreckt. Die digitale Öffentlichkeit kann nur deshalb zum Raum für investigativen Journalismus werden, weil Informanten wissen, ihr Name bleibt verborgen. Klarnamenzwang würde nicht die Kriminellen treffen, er würde die mutigen Aufklärer zum Schweigen bringen. Und dann die Minderheiten. Und nicht die, die von denen die Politik gerne spricht, sondern die wirklich Vulnerablen, Muslime, die aus dem Islam, der Apostasie mit dem Tod bestraft, ausbrechen wollen. Feministinnen, die gegen die Transideologie argumentieren. Oder schlicht Bürger, die AfD wählen, ohne ihren Job bei der Stadtverwaltung verlieren zu wollen. Ohne Anonymität würden all die aus der Debatte verschwinden. Nicht, weil ihre Argumente schwach sind, sondern weil die Risikoabwägung gnadenlos ist. Eine Demokratie, die nur noch die Stimmen der Unverwundbaren hört, ist keine mehr. Schließlich der große Rahmen. Anonymität ist das wirksamste Bollwerk gegen autoritäre Tendenzen. Sie verhindert vollständige Überwachungsprofile, sie verhindert vollständige Feindeslisten gewaltbereiter extremistischer Gruppen wie der Antifa, sie schützt vor staatlicher und privater Gesinnungsschnüffelei. Die Haltung, wer nichts Verfassungswidriges sagt, hat doch nichts zu befürchten, ist nicht nur naiv. Sie verkennt den Kern einer freiheitlichen Ordnung. Die Verfassung schützt gerade die abweichende Meinung. Sie schützt sie nicht, weil sie harmlos ist, sondern weil sie gefährlich werden könnte für die Mächtigen. Wer Anonymität abschaffen will, weil er sie mit Vermummung verwechselt, übersieht das Entscheidende. Im realen Leben tragen wir Gesichter, weil wir uns dort physisch begegnen, aber wir tragen kein Namensschild auf der Stirn, wenn wir ein Ladengeschäft, ein Kino, einen Marktplatz oder eine Stadt betreten. Anonymität ist darum kein Luxus für Feiglinge. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass eine Gesellschaft pluralistisch bleibt und das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung ohne Angst vor staatlicher oder privater Repression ein zentraler Pfeiler individueller Souveränität und Selbsteigentum bleibt.
Sie hörten einen Kommentar von Oliver Gorus. Wir genießen heute den letzten Tag dieses langen Wochenendes. Doch während die Osterhasen und bunten Eier immer noch überall präsent sind, stellt sich die Frage, wissen wir eigentlich noch, was wir hier feiern? Einer aktuellen Umfrage zufolge sieht nur noch jeder dritte Befragte in Ostern in erster Linie ein wichtiges christliches Ereignis. Bei den Jüngeren steht fast ausschließlich der Freizeitaspekt im Vordergrund. Warum wird das wichtigste Fest des Christentums oft nur noch auf Frühlingssymbole und Schokolade reduziert, während andere religiöse Feste wie der Ramadan eine sehr dezidierte öffentliche und pädagogische Aufmerksamkeit erfahren? Darüber spreche ich heute mit Caroline Hungerländer. Sie ist ÖVP-Politikerin in Wien und hat zu genau diesem Thema, dem Ungleichgewicht in der Darstellung unserer Feste, eine parlamentarische Anfrage an die Stadt Wien gestellt. Guten Tag, Frau Hungerländer.
Grüße Gott.
Frau Hungerländer, Sie haben kürzlich Kritik an der Gestaltung einer Wiener Stadtbücherei geübt. Was genau haben Sie denn dort in der Auslage gesehen, dass Sie dazu veranlasst hat, Fragen an die Stadtregierung zu stellen?
Die Gestaltung der Auslage dieser Bücherei war bemerkenswert. Die Bücherei liegt direkt neben einer Schule, hat 3 große Schaufenster. Davon wurden 2 große Schaufenster dem Ramadan gewidmet und ein kleineres Schaufenster dem Osterfest. Diese Bücher, die sich mit Ramadan beschäftigt haben, waren dezidiert an Kinder gerichtet und es waren Titel wie »Ich lerne den Islam«, »Unser geliebter Prophet«, »Der kleine Muslim« und »Darum geht's im Ramadan«. Und dann haben wir uns die Osterbücher angeschaut und bei denen ging es auch für Kinder um den Osterhasen, den Osterfrosch und Bastelspaß zu Ostern. Das bedeutet, der religiöse Kern des Ramadan-Festes wurde in den Büchern thematisiert. Mehr noch, es wurde tatsächlich der Islam thematisiert in den Büchern. Es waren religiöse Bücher, während die Bücher, die das Osterfest thematisieren, tatsächlich profanisiert waren. Also das Ungleichgewicht war, eine Religion wurde mit ihrem religiösen Kern dargestellt und vermittelt. Die zweite Religion wurde völlig profanisiert und auf Bastelspaß reduziert. Und das hat uns natürlich geärgert.
Diese Profanisierung des Osterfestes, wie Sie es nennen, bei gleichzeitiger religiöser Erklärung des Ramadan, was kann denn das aus Ihrer Sicht alles an problematischen Dingen auslösen?
Nun, ich denke, die Stadt muss sich entscheiden, entweder sie vermittelt religiöse Inhalte, dann muss sie alle religiösen Inhalte vermitteln, oder sie bekennt sich zu einer religiösen Neutralität, dann darf sie keinen einzigen religiösen Kern vermitteln. Ich sehe jetzt aber ein deutliches Ungleichgewicht. Im Rathaus lädt der Bürgermeister zu Fastenbrechen ein. Er lädt nicht zum großen Osterfest ein. Also es ist eine Ungleichbehandlung. Natürlich, was sichtbar ist im öffentlichen Raum, was von politischen Würdenträgern, von gewählten Politikern vermittelt wird, das hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Und ich kann es aus wahltaktischen Gründen verstehen, warum die Sozialdemokratie in Wien diese wahrscheinlich muslimischen Wähler sehr dezidiert ansprechen möchte. Aber ob das gut ist für die Entwicklung unserer Stadt, wage ich doch in Zweifel zu ziehen.
Sie haben das Fastenbrechen erwähnt. Es gibt auch einen Ramadan-Kalender mit dem offiziellen Logo der Stadt Wien. Reicht denn das, was Sie erwähnt haben, mit der Wahltaktik als Erklärung für diese ganz besondere Gewichtung der Religion durch die Stadt, oder vermuten Sie da noch andere Gründe dahinter?
Ich kann mir keine anderen Gründe vorstellen. Muslime sind die am stärksten wachsende Religionsgemeinschaft in Wien. Sie müssen sich vergegenwärtigen, in Wiener Volks- und Mittelschulen sind 41% Muslime. Das sind in 15 Jahren Wählerinnen und Wähler. Bereits jetzt liegt der Anteil der Muslime in Gesamt-Wien bei in etwa 17%. Also wir sprechen hier doch von einer gewichtigen Wählerschaft, die die Sozialdemokratie versucht anzusprechen.
Stichwort Schulen. Dort bestünde ja die Möglichkeit, gewissermaßen Nachhilfe in Sachen christliche Feste zu geben. Aber auch dort wird oft der Ramadan sehr ausführlich thematisiert. Warum gehen die Lehrkräfte so mit dem Thema um? Ist das auch politisch motiviert oder gibt es da andere Gründe?
Schauen Sie, wenn viele muslimische Schüler sind, dann wird natürlich auch der Schulalltag muslimischer. Genauso, wenn viele Muslime in einer Stadt leben, wird natürlich auch der Alltag muslimischer. Es ist ja ein Fehlglaube anzunehmen, dass Menschen in ein christliches Land oder ein ehemals christliches Land migrieren und ihre Bräuche, ihre Religion, ihr Weltbild an der Grenze ablegen und sich automatisch ein neues aneignen. Das haben wir, glaube ich, festgestellt, funktioniert nicht, war eine Fehlannahme. Die Konsequenzen spüren wir jetzt ja natürlich. Wir müssen damit rechnen, dass der Alltag muslimischer wird. Was ist von den Lehrern zu erwarten, wenn eine Lehrperson in einer Klasse 90% Muslime hat, wie das in einigen Wiener Bezirken durchaus der Fall ist? Was soll diese Lehrperson machen? Wenn sie über christliche Feste spricht, erhält sie Rückendeckung von der Direktion, erhält sie Rückendeckung von der sozialdemokratisch dominierten Bildungsdirektion? Eher nicht. Also die Pflicht der Lehrer sehe ich hier nicht. Ich sehe sehr wohl die Pflicht aller Personen, die sich darüber aufregen, Stammtisch oder in einem geschlossenen Salon oder am Mittagstisch zu Hause, die eigenen christlichen religiösen Feste tatsächlich selber zu begehen. Und damit meine ich nicht zu wissen, es ist irgendein christliches Fest, weil Ostern ist, sondern in die Kirche zu gehen, Freunde einzuladen zum Osterfest, diese Bräuche, diese Kultur, diese Religion, die wir haben, tatsächlich zu leben und den Kindern als aktive kulturelle Träger weiterzugeben. Aufregen und schimpfen bringt nichts.
Wir stellen ja seit längerer Zeit einen Mitgliederschwund bei den Kirchen fest. Nun könnte man sagen, die schwindende Bedeutung von Ostern, das ist fast schon eine logische Folge dieser Kirchenentfremdung. Oder ist es umgekehrt, man hat sich von diesen Themen entfremdet und deshalb sind die Leute nicht mehr interessiert an der Kirche?
Das weiß ich nicht. Und das ist wahrscheinlich auch individuell so. Wir sehen, dass Muslime ihre Feste sehr aktiv einfordern. Wir sehen, dass Muslime durchaus zum Fastenbrechen, zum Ende des Ramadan missionarische Tätigkeiten aufnehmen. Das bedeutet, in den Kindergärten verteilt dann ein muslimisches Kind Zuckerln, in den Schulen verteilen muslimische Kinder Zuckerln. Also es wird sehr aktiv kommuniziert, was sie selber feiern. Wo ist das christliche Pendant dazu? Also wo ist der, wir würden sagen, Outreach der katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche, der evangelischen Kirchen? Das sehen wir nicht in diesem Maße. Ich würde da durchaus auch selber Kritik üben, wie aktiv versuchen wir, unseren Glauben anderen Menschen zu erklären.
Was würden Sie denn vorziehen, um Ausgewogenheit wiederherzustellen? Ist es, dass die Politik sich ganz fernhält von religiösen Themen, von der Vermittlung von religiösen Themen oder aber einfach alle gleich zu behandeln?
Die Politik kann nicht missionieren. Die Politik kann und darf nicht eine Religion in den Vordergrund stellen und bewerben. Und das sage ich als christliche Politikerin. Natürlich basiert meine Politik auf einem christlichen Menschen- und Weltbild, aber als Politik und als Politikerin ist es nicht meine Aufgabe, das Christentum zu bewerben. Als Gläubige sehr wohl. Wir haben kein laizistisches Land, wir haben ein säkulares Land. Das bedeutet, wir haben durchaus auch öffentliche Förderungen für kirchliche, für religiöse Einrichtungen. Auch die beispielsweise muslimische Jugend wird öffentlich gefördert. Das ist meines Erachtens ein gangbarer Weg. Aber wir sehen das Pendel jetzt sehr stark in eine Richtung, nämlich Richtung Islam, ausschlagen.
Wie sieht Ihre Befürchtung aus? Was geht verloren, wenn eine Gesellschaft den Bezug zu den religiösen Wurzeln ihrer wichtigsten Feiertage verliert? Was kann da langfristig geschehen?
Also die Profanisierung passiert ja bereits. Ich glaube, dass ein spirituelles Vakuum entsteht. Ich denke, dass der Mensch an sich ein spirituelles Bedürfnis hat. Und wenn das nicht mehr von der Kirche gestillt werden kann, wendet er sich anderen Möglichkeiten zu. Und wir haben ja Konversionen. Ja, also wir haben Konvertiten von österreichischen Kindern, die beschließen, muslimisch zu werden. Da spielt natürlich der Druck auch eine Rolle, der ausgeübt wird in den Schulen. Aber ich meine auch, dass das spirituelle Bedürfnis oder das religiöse Bedürfnis irgendwie gestillt werden muss. Und wenn die Kirche das nicht mehr macht und nicht mehr aktiv auf die Menschen zugeht, dann wird es wohl jemand anderer machen.
Sind Sie eigentlich bei diesem Thema ein bisschen eine einsame Warnerin oder ist das durchaus ein Thema, das von Ihren Kollegen in der Politik geteilt wird, vielleicht auch über Parteigrenzen hinaus?
Natürlich, es erkennen immer mehr, wie rasant die Entwicklung ist, aber es ist eine logische Entwicklung. Wie gesagt, mehr Muslime bedeutet ein muslimischer, geprägter Alltag. Und das ist die, wie gesagt, am stärksten wachsende Religionsgemeinschaft. Das heißt, diese Entwicklung wird sich fortsetzen und das verstehen immer mehr Abgeordnete, Kollegen, auch meine Parteikollegen verstehen das. Also das Wissen hat sich durchgesetzt, nur es ist jetzt natürlich schon eine kritische Masse erreicht. Ja.
Wenn Sie sich ein Ostern 2027 in den Wiener Schulen und Büchereien wünschen könnten, wie sähe dieses Ostern nächstes Jahr aus?
Im Idealfall wird den Kindern erklärt, worum es sich bei dem Osterfest handelt. Aber noch einmal, Schulen und Büchereien sind öffentliche Bildungsträger. Eigentlich sollte die religiöse Erziehung in den Kirchen erfolgen. Das heißt, es wäre die Aufgabe der Eltern de facto zu schauen, dass die Kinder zumindest am Sonntag in die Kirche gehen und dort mitwachsen mit der Religion. Eine Religion ist ja nichts, was man in einem Buch lernt und auswendig lernt und danach ein passives Wissen darüber hat, sondern eine Religion ist ja etwas, was gelebt werden muss, was auch emotional empfunden werden muss, woran man im wahrsten Sinne des Wortes glaubt. Und das zu vermitteln ist meines Erachtens nicht die Aufgabe von Büchereien, sondern das wäre die Aufgabe der Kirchen, der Religionsgemeinschaft. Und dass die Kinder dort landen, dafür sollten die Eltern sorgen, aber auch die Kirchen selber.
Ist denn die Entwicklung gerade in einem Ballungszentrum wie Wien, wo sich das Problem ganz dramatisch zeigt, überhaupt noch umkehrbar?
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Wir haben den Faktor Zuwanderung. Zuwanderung geht bekanntlich in Ballungszentren und nicht in den ländlichen Raum. Das bedeutet, durch Zuwanderung wird die Anzahl der Muslime steigen. Dann haben wir unterschiedliche Geburtenraten. Die Geburtenrate der zweiten Generation von Migranten nähert sich an der Geburtenrate der autochthonen Bevölkerung, ist aber trotzdem über der autochthonen Bevölkerung. Das heißt, wir haben den Faktor der unterschiedlichen Geburtenrate. Und dann natürlich die Aktivität, mit der die eigene Religion im öffentlichen Raum dargestellt wird, mit der die eigenen religiösen Feste eingefordert werden, die teilweise Rigidität, mit der die Einhaltung der religiösen Verbote und Gebote von anderen eingefordert werden. Also das Kind muss Kopftuch in der Schule tragen und das einzige christliche Kind, das kein Kopftuch trägt, wird gemobbt oder ein Kind verhält sich haram und isst Schweinefleisch und wird gemobbt. Solche Fälle haben wir. Ja, das bedeutet, es wird eine soziale Kontrolle ausgeübt. Also das sind mehrere Faktoren, die mich bedenklich stimmen lassen. Aber natürlich, ich bin Christin, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass wieder mehr Menschen die christliche Religion entdecken werden und eine Umkehr stattfindet natürlich.
Ostern nur noch als arbeitsfreie Zeit und Symbol des Frühlingsbeginns, fernab von der eigentlichen christlichen Botschaft. Zu Gast dazu war die Wiener ÖVP-Politikerin Caroline Hungerländer. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war Konterfunk aktuell vom Montag, dem 6. April. Ein Blick ins weitere Programm. In Wirtschaft und Gesellschaft spricht Philipp Bagus mit Joanna Kotar über ihr neues Buch Inside Bundestag, wie ich in 8 Jahren im Zentrum der Macht das Vertrauen in unsere Demokratie verlor. Mit der Frage im Zentrum, ist Deutschland noch zu retten? Zu hören gibt es die Sendung heute um 11 und um 17 Uhr. Und zum Nachhören in unserer Mediathek unter konterfunk.radio. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Genießen Sie den Ostermontag. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.